Fangen wir an.
Fortschritt kommt, ob wir das wollen oder nicht. Und ich glaube immer, wenn Fortschritt kommt und Veränderungen kommen, dann ist es doch einfacher und auch besser, wenn man sie gestaltet und nicht nur, wenn wir geschehen lassen, dass jemand anders für uns gestaltet.
Hallo und willkommen bei Fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen. Wir wollen hier über die Welt von heute und vor allem die von morgen reden. Neue Perspektiven für Gesellschaft, Leben und Umwelt schaffen, das Ganze zusammen mit inspirierenden Persönlichkeiten. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich drauf, hier mit ExpertInnen über ihre Herzensthemen zu sprechen. Ja, und vor allem auch darüber, was das alles mit uns zu tun hat. Was können wir tun auf dem Weg in ein besseres Morgen? Finden wir es raus. Heute geht es bei uns um das große Thema Arbeit. Wie sehen die Arbeitswelten bei uns in Deutschland aktuell aus und was muss sich langfristig ändern, um den Sprung in die Zukunft zu schaffen? Ja, da gibt's eine ganze Menge Baustellen. Und Janina Kugel, die kennt sie alle. Die 51-Jährige ist heute mein Gast. Sie war über viele Jahre ganz oben mit dabei im Personalvorstand von Siemens und Arbeitsstrukturen aller Art sind ihr Steckenpferd. Ja, außerdem sprechen wir darüber, was letztendlich aber wohl der Schlüssel zu einer flexibleren, offeneren und diverseren Arbeitswelt die richtige Führung ist. Wie die ausschaut, das verrät uns Janina auch. Sie hat außerdem ein Buch über ihre Visionen geschrieben, das heißt It's Now. Und ich freue mich wahnsinnig, mit ihr heute darüber zu sprechen. Fangen wir an.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo Janina, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Also, dein Buch trägt den Untertitel Leben führen arbeiten, wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie. Da denkt man sich, wir sind im Jahr 2021. Ist es wirklich so, dass wir immer noch so starre Regeln und Gesetze haben, denen wir folgen in der Arbeitswelt?
Ja, in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht nur in der Arbeitswelt, sondern insgesamt in unserem Leben. Menschen tun sich einfach schwer, Dinge einfach auch mal anders zu machen. Und obwohl sie vielleicht auch merken, dass es auch besser gehen könnte. Und das Buch soll einfach auch ein Aufruf oder ein Weckruf oder beziehungsweise einfach auch Geschichten sein, um aufzuzeigen, wie es anders auch geht, genauso erfolgreich oder vielleicht sogar erfolgreicher.
Ja, warum haben so viele Menschen Angst vor Veränderung? Denn du sagst ja gleich am Anfang auch in deinem Buch und eigentlich weiß das jeder, Fortschritt ist doch Veränderung.
Und Fortschritt kommt, ob wir das wollen oder nicht. Ja, also das ist, glaube ich, irgendwie etwas, was absolut feststeht. Und ich glaube immer, wenn Fortschritt kommt und Veränderungen kommen, dann ist es doch einfacher und auch besser, wenn man sie gestaltet und nicht nur, wenn wir geschehen lassen, dass jemand anders für uns gestaltet. Und trotzdem ist es meistens so, dass Menschen, denen es einigermaßen okay gut geht, ja, in all den Facetten, die für jeden von uns wichtig sind im Leben, wenn es gut geht, dann sagt man, naja, ertrage ich schon, ist jetzt nicht so toll. Und diejenigen, die Veränderungen wollen, sind eigentlich nur diejenigen, die sagen, es kann im Grunde nur besser werden. Allerdings, die allermeisten, wenn man sie fragt, ob eine Veränderung Positives gebracht hat, würden dann doch sagen, ja, ja, stimmt, es ist eigentlich nicht schlechter geworden, es ist eigentlich besser geworden. Aber irgendwie scheinen wir das in unserem Kopf nicht wirklich uns zu, sage ich jetzt mal, zu erinnern.
Ja, und Veränderung, das schreibst du ja auch in deinem Buch gleich zu Anfang. Nicht jede Veränderung ist auch ein Fortschritt, es gibt auch Irrwege und so weiter, aber das macht es ja gerade so spannend. Stichwort Schallplatte, das fand ich total spannend in deinem Buch. Also alle haben die Schallplatte schon für tot erklärt gehabt und die hat sich trotzdem durchgesetzt. Also manchmal sind auch Strukturen, die bestehen, vielleicht ganz gut. Also das ist ja jetzt, das schließt sich nicht gegenseitig aus eigentlich, oder?
Nee, das schließt sich überhaupt nicht aus. Und ich glaube, wir sollten viel, viel mehr Mut auch haben für beides. Also für nicht entweder oder und nicht nur für den einen Weg, sondern auch unterschiedliche Wege zulassen an ganz unterschiedlichen Stellen. Und vielleicht auch manchmal festzustellen, also wenn du jetzt die Schallplatte ansprichst, ja, so die schwarze Scheibe, die kann eben dann doch etwas, was du eben dann auf den klassischen Streaming-Diensten oder was du auf einer CD so nicht kannst. Aber das bedeutet nicht, dass es die anderen Sachen nicht gibt und dass die anderen Sachen nicht einen großen Marktanteil gewonnen haben, aber dass es dann immer mal wieder Elemente gibt, in denen sie dann trotzdem nicht nur für die Retro-Menschen, sondern trotzdem irgendwie nochmal möglich sind. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das Schöne, die Vielfalt auch zuzulassen.
Stichwort starr und festgelegt und wenig flexibel, da sind wir ja hier in Deutschland auch verschrien auf der ganzen Welt. Man hat es auch im Laufe des letzten Jahres ganz doll gemerkt, dass bei uns immer erstmal sehr viele Mühlen mahlen müssen, bevor sich etwas ändert. Und auch gerade in der Arbeitswelt ist das ja ein Riesenthema. Stichwort Arbeitszeiten, Arbeitsregelung, 8-Stunden-Tag, 40-Stunden-Woche. Ich kann da aus meiner Erfahrung auch sprechen. Ich habe vor kurzem auch das Problem gehabt oder was heißt das Problem? Ich habe einen Festvertrag unterschrieben und mir gedacht, Mensch, das ist Teilzeit. Ich würde wahnsinnig gern flexibel arbeiten. Also ich habe überhaupt kein Problem, mal 15 bis 20 Uhr zu arbeiten oder auch mal von 8 bis 13 Uhr oder sogar noch später in den Abend hinein. Tatsächlich kam das bei den Kollegen, das hat wahnsinnig für Verwirrung gesorgt, weil man das einfach nicht gewohnt ist, dass jemand vielleicht mal wirklich flexibler denkt in einigen Betrieben. Das ist ja auch wirklich ein ganz großes Thema, oder?
Das ist ein Riesenthema. Also unser ganzes Arbeitsgesetz, also die Arbeitszeitgesetze, Arbeitsgesetze sind alle noch aus einer Zeit, in der im Grunde die Industrialisierung vorgeherrscht hat. Also jetzt wirklich so nach dem Zweiten Weltkrieg, musst du dir vorstellen, da gab es halt einfach ganz klare Regeln, erst von Montag bis Samstag, ja noch viel früher ja irgendwie eigentlich mal 7 Tage in der Woche gearbeitet, mit ganz starren Zeiten. Da gab es aber auch noch nicht die technologischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Ja, also wie wir uns jetzt heute unterhalten über Zoom, das wäre ja früher gar nicht denkbar gewesen. Und es gab aber natürlich auch noch in unserer Gesellschaft andere Vorstellungen, wie Leben auszusehen hat. Und diese Flexibilität, darüber schreibe ich ja auch Geschichten, wenn Menschen, die man wirklich gerne bei sich im Team haben möchte, andere Arbeitszeiten wollen, ob weil sie andere Bedürfnisse haben oder andere Interessen haben, die sie auch noch mit vereinen wollen, dann ist erstmal so, oh Gott, das hat ja noch nie jemand gefordert, das hat ja noch nie jemand gefragt. Aber wenn man sich dann mal traut, dann stellt man fest, das geht ja auch so wie viele in Deutschland wahrscheinlich im Jahre der Pandemie festgestellt haben, Remote-Arbeiten geht sehr wohl, weil technologisch, sage ich ja immer wieder, können wir das schon locker 10 Jahre mindestens, ja. Also das heißt, natürlich kamen ein paar neue Technologien dazu und ein paar neue Features, aber grundsätzlich, ich erinnere mich, also ich habe schon Mitte der Nullerjahre so gearbeitet, weil ich die Flexibilität auch gebraucht habe, immer als Mutter und als berufstätige Frau. Aber das ist etwas, von dem ich sagen würde, diesen Mut, Dinge neu auszuprobieren, weil neue Menschen kommen und nicht zu sagen, alles was neu ist, muss ich an das alte System anpassen. Das brauchen wir in Deutschland mehr. Übrigens auch in anderen Ländern, aber wir gehören sicherlich nicht zu den hochflexibelsten.
Nee, aber es gibt ja wohl auch andere Länder, die da schon so ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen, oder?
Ja, und ich glaube immer mal wieder, wenn der Druck auch groß genug ist, wenn du weißt, du kriegst irgendwie gar nicht die Leute ran, die du irgendwie haben möchtest, ja, wenn das eigentlich so ist, dass der Markt dann sagt, ist, dass im Grunde die Kandidatinnen sich definieren können, wie sie denn ganz gerne die Arbeitszeiten hätten, oder also wenn so ein hochkräftiger Fachkräftemangel dann tatsächlich herrscht, oder aber einfach auch, wenn grundsätzlich vorher gar nicht diese eingefahrenen Strukturen existiert haben. Dann ist es auch einfacher. Also viele junge Unternehmen, die es erst seit 5 oder seit 10 Jahren gibt, die vielleicht gar nicht diese Industrialisierung durcherlebt haben, die noch gar nicht diese alten Regeln überhaupt aufgestellt haben, tun sich natürlich mit Flexibilisierung und Flexibilität deutlich leichter. Aber von denen kann man ja auch lernen.
Das hast du ja auch in deinem Buch als ein großes Thema, dass auch junge Unternehmen oder junge Menschen andere Bedürfnisse haben, vielleicht auch direkt an ihren Arbeitsplatz, an ihre Karriere, die gerade läuft, als Menschen, die vielleicht 20, 30 Jahre älter sind. Also, dass man da wirklich auch individuelle Lösungen finden muss. Und da wird ja kaum drüber nachgedacht.
Ja, ich glaube, einfach die unterschiedlichen Lebensphasen erfordern unterschiedliche Dinge. Also, man hat ja früher immer so gesagt, je älter, desto inflexibler. Das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil da, ich habe ja auch mal versucht, so mit diesen Generationenmärchen ein bisschen aufzuräumen. Das ist immer so eine Frage, was war auch in der Generation möglich, was war erlaubt? Und was konnte man fordern und was hat man gefordert? Sondern zum Beispiel, wenn Leute so in der zweiten Hälfte 50, die Kinder sind aus dem Haus, haben schon ihre Ausbildung schon selber angefangen, dann haben sie wieder eine ganz hohe Flexibilität, die vielleicht 20 Jahre vorher nicht da waren. Und so, wenn du am Anfang ins Berufsleben einsteigst und meistens noch keine Familie hast und vielleicht auch noch keine feste Partnerschaft, dann hast du auch meistens eine deutlich höhere Flexibilität. Und dann gibt es aber auch Leute mitten im Leben, die aus anderen Gründen Flexibilität wollen. Und dazu sagen, wir haben unterschiedliche Modelle und unabhängig davon, wer das braucht, wir passen das an. Das bedeutet natürlich nicht, dass du sagen kannst, okay, im März hätte ich es gerne so und im April hätte ich es gerne so. Ich meine, die Zuverlässigkeit muss schon auf beiden Seiten gegeben sein. Aber was mir auch ganz wichtig ist, ist nochmal zu sagen, diese Flexibilität gibt es nicht nur für Leute, die WissensarbeiterInnen sind, sondern das geht jetzt auch für Leute zum Beispiel in der Produktion, sich auszusuchen, in welcher Schicht man arbeiten kann. Mhm. Ich habe neulich mal, eine Bekannte hat mal zu mir gesagt, meine Mutter war, ihr Vater war, glaube ich, Handwerker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und die Mutter war Krankenschwester, die hat gesagt, die hat immer Nachtschichten gearbeitet, als wir Kinder klein waren. Na klar, die Kinder waren versorgt, sie haben geschlafen, die Frühschicht hat der Vater übernommen. Und so waren im Prinzip alle Flexibilitäten und Gegebenheiten gegeben. Und ich glaube, das sind immer so die Geschichten, wo man sich überlegen muss, ist es nicht möglich, auch als Unternehmen oder als Betrieb die Flexibilität zu ermöglichen? Und meistens geht es.
Ja, aus der Sicht der Unternehmer, es wird ja immer so getan, dass es vielleicht, wenn man diese Flexibilität zulässt, dass das dem Arbeitnehmer eventuell auch schadet. Der Arbeitsschutz greift da immer, aber im Endeffekt ist es eine Win-Win-Situation für alle, wenn man mal um die Ecke denkt wahrscheinlich, ne?
Ja, absolut. Weil ich meine, wenn du gerne arbeitest und in einer Umgebung arbeitest, in der du das Gefühl hast, es wird honoriert und es wird wertgeschätzt, was du tust, und man geht auch auf dich ein, dann bist du doch viel leistungsbereiter, als wenn du so das Gefühl hast, du wirst den ganzen Tag drangsaliert. Also es ist eine Win-Win-Situation, aber was man eben tun muss, man muss miteinander sprechen, man muss Agreements finden und man darf nicht einfach nur one fits all machen.
Thema Weiterbildung ist ja auch ein ganz großes Ding. Fortschritt ist Veränderung. Sich weiterbilden, sich den Horizont erweitern, auch das ist ja in den Unternehmen oft ein Problem. Du sagst ja, viele scheuen sich davor, sehen gar nicht, dass es vielleicht auch wirklich etwas bringt, weil sie sehen nur, der Mitarbeiter ist dann nicht da, der fehlt uns da. Beziehungsweise sagst du ja auch, Fortbildung außerhalb der Arbeitszeit ist so ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen noch gar nicht auf dem Schirm haben.
Ja, weil die Frage ist, wenn du mal versuchst, 10 Jahre zurückzudenken, was der Job, den du heute tust, was der dann Verantwortungen hatte und was er heute für Verantwortungen hat, dann kannst du davon ausgehen, dass es in 10 Jahren nochmal andere sein werden. Also ich sage, diejenigen, die jetzt in den nächsten 12 Monaten in Rente gehen, die müssen sich vielleicht nicht mehr so sehr anpassen, aber alle anderen, wir müssen neue Dinge lernen. Und jetzt gibt's nicht nur die Verantwortung der Unternehmen, sondern auch von jedem von uns selbst zu sagen, welche Bereitschaft habe ich, wenn die Schule vorbei ist, die Ausbildung ist abgeschlossen, dieses Deutsche, wir haben ausgelernt. Das gibt's eigentlich nicht, ja, aber wir müssen immer weiter lernen und diese Offenheit auch zu bewahren, aber vor allem auch sich die Zeit zu nehmen. Weil da gibt's so einen englischen Begriff, dafür gibt's leider kein deutsches Wort. Employability, also beschäftigungsfähig bleiben. Und wenn du beschäftigungsfähig bleiben möchtest, weil du natürlich nicht deine Arbeit verlieren möchtest, weil das würde ja andere Konsequenzen mit dir bringen, was musst du auch selber dafür investieren? Und ich glaube, diesen Prozess, weil du könntest auch als Unternehmen jemanden auf Schulungen schicken, ich glaube, wir können das alle uns erinnern, wenn du früher in der Schule drin saßt im Unterricht und meinetwegen noch nicht mal gequatscht hast, aber hast nicht zugehört, was der oder die Lehrerin vorne gesagt hat, hast auch nichts mitgenommen. Also das heißt, es bedarf immer 2 Seiten, diejenigen, die den Freiraum geben und was anbieten, aber gleichzeitig auch jeder von uns, der diesen Freiraum nutzen muss und vor allem das Interesse haben muss. Und das gibt's manchmal im Job oder vom Arbeitgeber. Aber manchmal muss man sich natürlich die Dinge auch selber suchen und selber vor allem einfordern.
Stichwort anfangen, was machen, sich entscheiden. Ein kleines Intermezzo gibt's bei uns hier bei Fangen wir an. Ein Fragen Ying und Yang. Ich gebe dir jetzt immer 2 Begriffe vor. Die haben alle was so ein bisschen mit dir zu tun und deinen Themen. Und du entscheidest dich bitte für eines. Kannst auch sagen, warum. Je nachdem. Wir fangen einfach mal an, Janina.
Okay.
Studium oder Lehre?
Ich habe mich fürs Studium entschieden. Beides hat was für sich. Das kommt darauf an, wie gern man eigentlich tatsächlich selbstständig lernt. Und ich glaube, da muss man echt offen sein für sich selbst nach der Schule, was einem mehr taugt. Und nur noch mal ein ganz kleiner Hinweis. Es gibt wahnsinnig viele Ausbildungen, in denen man danach deutlich mehr verdient als in vielen Studiengängen. Das sollte man immer überlegen.
Absolut. Und wir hier in Deutschland haben auch dieses duale Ausbildungssystem, was, beschreibst du auch in deinem Buch, ein Erfolgsrezept ist, ein Exportschlager.
Ein Exportschlager. Die ganze Welt hätte das ganz gerne. Nur wir haben so ein bisschen vergessen, das in irgendeiner Weise aufrechtzuerhalten. Immer mehr wollen eigentlich wirklich einen akademischen Abschluss haben. Aber ich glaube, da muss man auch immer noch mal sagen, was ist denn auch die tatsächliche persönliche Neigung? Und zum Schluss, der Job sollte ja Spaß machen, den man mal wählt.
Ja, sind wir beim Job. Homeoffice oder Dienstreise?
Eine gute Kombination aus beidem, wenn es keine Pandemie gibt. Auch wieder hier. Ein bisschen was von allem.
Und was war schwerer in deiner Laufbahn? Selber einen Job kündigen oder jemandem kündigen?
Oh, das ist eine wirklich gute Frage. Ich glaube, Beides Mal in beiden deiner Fragen bin ich ja in der aktiven Rolle. Also wenn ich kündige, dann habe ich das ja lange irgendwie überlegt. Dann ist es schwer, weil man Abschied nehmen muss. Man nimmt Abschied, selbst wenn man irgendwo vielleicht nicht immer zufrieden war oder was anderes, Besseres erhofft oder auch bekommt, nimmt man ja immer auch Abschied von Dingen und von Menschen, die einem lieb geworden sind. Und ich finde übrigens auch Abschied nehmen und dabei traurig sein und auch ein paar Tage das zu betrauern, das gehört dazu. Und jemanden zu kündigen, das ist nicht einfach, aber das sage ich immer wieder, da muss man, dafür ist man auch Führungskraft. Führungskraft bedeutet nicht immer nur zu sein, in guten Zeiten immer nur die positiven Nachrichten, sondern auch die schwierigen Themen anzugehen. Und da geht's um Ehrlichkeit, um Transparenz, um Direktheit. Und vor allem geht's auch darum, immer sich auch in die Lage derjenigen zu versetzen, die das dann hören. Weil wenn du selber entscheidest, weißt du schon länger, dass du sowas aussprechen wirst. Wenn hingegen, wenn du plötzlich da sitzt und jemand spricht da aus und sagt, wir wollen sie nicht länger im Unternehmen haben, ist es für diesen Menschen in diesem Moment das allererste Mal, dass er davon erfährt. Und das ist dann deutlich schwieriger. Also da muss man auch Gelassenheit mitbringen und dem anderen oder der anderen auch die Emotionen zulassen, erstmal das zu erfassen.
9-to-5 oder 24-7, das haben wir eigentlich schon besprochen vorhin.
Ja, 24-7 wäre wahrscheinlich realistischer für mein ganzes komplettes Berufsleben. Aber auch da bin ich dafür, ich glaube, ganz wenige würden sagen 9-to-5 jeden Tag, weil wer Flexibilität bekommt, ist auch bereit, die Flexibilität zu geben. Aber 24-7 heißt, nicht immer erreichbar sein zu müssen. Das heißt, man kann sehr wohl mal die Geräte ausschalten, sagen, ich bin nicht da. Aber ich glaube, Flexibilität hilft meistens im Leben.
Und Träume oder Pläne?
Ich bin da sicherlich jemand, der sagt, man sollte immer einen Plan A und am allerbesten auch B und C haben. Also ein Plan allein ist nie besonders gut, wenn der nämlich mal nicht wirklich flutscht. Auf der anderen Seite, Träume zu haben, machen auch Lust auf etwas, was nicht wirklich erreichbar erscheint. Und ich glaube, man braucht auch Träume, um sich Dinge vorzustellen, die dann vielleicht auch irgendwann mal Realität werden.
Sehr, sehr schön. Danke dir für deine Antworten. Und wir sind jetzt auch gleich beim Stichwort Träume. Der Traum von Gleichberechtigung und Diversität. Das ist ja auch was, was nicht nur durch Träumen wahr werden kann, sondern leider, muss man sagen, muss man da konkrete Taten walten lassen. Und in Sachen Diversität, was du ja in deiner Zeit bei Siemens, glaube ich, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, Chief Diversity Officer.
Ja, das war ich auch. Mhm.
Das klingt sehr, sehr streng und ich würde wahnsinnig gerne wissen, was man da genau macht.
Also dieses erste Wort, das C, Chief, gilt für alle sozusagen Top-Funktionen. Chief Executive Officer, Chief Finance Officer, Chief HR Officer, Chief Diversity Officer, um das mal so aus dem Englischen zu erklären. Man ist der oder die Person, die für die Diversity zuständig ist, also sprich für Vielfalt. Und in Deutschland verstehen viele unter Vielfalt immer nur das Thema Gender Diversity, Männer und Frauen. Dabei gibt es hier erstens mal Männer, Frauen und auch queere Menschen, also unterschiedliche Geschlechter. Aber es geht auch um ethnische Hintergründe, kulturelle Hintergründe, unterschiedliche Erfahrungen und um Alter, um Menschen mit und ohne Behinderung, um religiöse Vielfalt. Also das heißt, all das, was Menschen in einem Unternehmen, aber auch in einer Gesellschaft letztendlich mit sich bringen. Wir sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Wie, und das ist zumindest mein Meinung dafür, was muss ein Unternehmen tun, um genau diese Vielfalt zu ermöglichen? Und ich sage mal, Diversity misst die Unterschiede. Wir können uns angucken, können sagen, so und so sehen wir aus, so und so alt sind wir. Aber was ein Unternehmen erreichen muss, ist eigentlich Inklusion. Das heißt, dass alle Menschen, egal wer sie sind, an wen sie glauben, wen sie lieben, wie sie aussehen und so weiter und so fort, mitarbeiten können. Und diesen Freiraum zu schaffen, ist gar nicht so einfach für die allermeisten Menschen.
Ja, warum? Warum ist das immer noch so ein Problem?
Wir haben so ein, das kommt aus der Soziologie, ja, und das betrifft alle Menschen, egal wer sie sind. Wir haben die Tendenz, uns immer gerne mit Menschen zu umgeben, die so ähnlich sind wie wir selbst. Man nennt das auch das Ähnlichkeitsprinzip oder das sogenannte Mini-Me-Syndrom. Also, ach, du hast auch da studiert oder hast da auch deine Ausbildung gemacht. Ach, du kommst auch aus dieser Stadt und sofort gibt es so eine Art Sympathieeffekt. Aber die Sympathien und ähnlich denkende Menschen machen nicht ein besseres Ergebnis. Also wenn du zum Beispiel jetzt an die Pandemie zurückdenkst, da wurden teilweise Entscheidungen getroffen, wo bestimmte Menschengruppen, Eltern, ErzieherInnen, LehrerInnen, Kinder sich gefragt haben, sag mal, hat jemand eigentlich mal an unsere Lebensrealität gedacht? Bei all den Entscheidungen, die ihr getroffen habt. Und das sind so Beispiele, in denen man sagt, wenn da niemand eine Gruppe repräsentiert, die aber in der Gesellschaft oder aber im Betrieb oder im Unternehmen auch repräsentiert ist, dann werden oft Entscheidungen getroffen, die nicht der Lebensrealität anderer entsprechen. Und vielleicht für alle diejenigen von uns, die laufen können, Wir sehen nicht und wir erleben nicht jede Sekunde, wenn wir uns aus der eigenen Wohnung rausbewegen, das, was jemand zum Beispiel erleben würde, der in einem Rollstuhl sitzt. Ja? Also wir sehen keine Barrieren, wir können einen Schritt hochgehen und wir sehen gar nicht, was für andere tatsächlich ein Problem darstellen könnte. Und darum geht's, wenn wir über Inklusion reden, das auch möglich zu machen.
Das fand ich total spannend. Da hast du in deinem Buch auch einen Abschnitt über künstliche Intelligenz, über KI. Und selbst da spielt die Diversität ja eine Rolle, indem die ist eben nur so klug, sagst du, wie die sie programmieren, oder nur so divers wie die Menschen, die sie programmieren. Kannst du da vielleicht nochmal ein Beispiel geben, weil das fand ich mega spannend.
Ja, wir sagen ja immer so, Daten lügen nicht. Aber das stimmt ja natürlich irgendwie gar nicht, weil die Daten, die wir erhoben haben, sind Daten aus der Vergangenheit. Und wenn wir nie begreifen, dass die Vergangenheit vielleicht gar nicht die Zukunft abbildet und vielleicht auch nicht die Realität, also dann kannst du auch nichts Besseres machen. Also shit in, shit out, ja, so ein bisschen salopp gesagt. Und ein Beispiel, das man sich gut vorstellen kann, ihr kennt ja sicherlich alle diese Seifenspender, wo man die Hand so drunter halten kann und nichts berühren muss und dann kommt Seife raus. Und wenn man das zum Beispiel mal googelt, da schreibe ich auch ein Buch drüber, Racist Soap Dispenser, dann siehst du plötzlich, wie so also eine Hand mit schwarzer Hautfarbe drunter geht und dann kommt keine Seife raus. Und dann legt sich dieser Mensch ein Stück weißes Papier auf die Hand und plötzlich kommt wieder die Seife raus. Und daraus jetzt zu schließen, dass da jemand irgendwie rassistische Absichten hat, wäre jetzt, glaube ich, zu weit gesprungen, sondern eher, dass niemand begriffen hat, dass die Lichtsensoren auf eine bestimmte Farbschattierung reagieren und auf andere nicht. Und wenn du das vergisst, dann hast du plötzlich ein Produkt geschaffen, was nicht allen Menschen gerecht wird. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem, was in der Diversity wichtig ist, das sogenannte Bias, also die Vorurteile. Weiß man, dass man sie hat, dann sind sie conscious, aber meistens gibt es ganz viele Vorurteile oder Biases, die wir im Kopf haben, die sind unconscious, also sie sind uns nicht bewusst. Und dann ist es gefährlich. Und deshalb ist es wichtig, auch bei künstlicher Intelligenz und bei der Automatisierung dafür zu sorgen, dass wir eine Datenvielfalt haben, damit die Zukunft definitiv nicht schlechter wird als die Vergangenheit.
Stichwort Diversity, du sagst ja, oder beziehungsweise es ist ja erwiesen, mindestens 30% muss divers eigentlich sein in so einem Unternehmen, damit es überhaupt irgendeinen Sinn macht.
In jeder Gruppe. Mhm. Also die 30%, weil viele haben immer gefragt, woher kommt denn diese 30%-Quote? Ja, also, und zwar einfach, weil in der Soziologie unterschiedliche Studien bewiesen haben, dass wenn du 30% andersdenkende Menschen in einer Gruppe hast, dann verändert sich die sonst sehr häufig homogene Sicht einer Gruppe. Ich habe das mal versucht, anders zu erzählen. Also stell dir mal vor, wenn du eine Frau bist und hast einen männlichen Partner, der hat einen Männerabend und du kommst früh nach Hause und die ganzen Kumpels sitzen noch am Tisch. Wie lange bleibst du da sitzen? Oder andersrum, du bist mit einer Frau zusammen und die macht einen Mädelsabend und du kommst nach Hause. Meistens hat man nach 15 bis maximal 30 Minuten hat man keine Lust mehr, in dieser Gruppe zu sitzen, weil da über Themen gesprochen wird, die dich einfach nicht interessieren. Aber sobald da zum Beispiel drei Frauen oder drei Männer, aber das können jetzt auch unterschiedliche Menschen sein, die da sitzen, dann verändern sich die Inhalte, dann verändern sich plötzlich auch die Gesprächsinhalte und dann wird es wieder veroffen für andere. Also das heißt, in Unternehmen geht es nicht nur um Gender Diversity, sondern einfach der Punkt, wenn zum Beispiel in einer Gruppe von 10 nur deutsche Menschen sitzen, werden die Entscheidungen andere sein, als wenn dann zum Beispiel noch drei andere von den 10 da sitzen aus unterschiedlichen Kontinenten, dann wird die Entscheidung eine andere sein.
Auf Gender Diversity müssen wir trotzdem nochmal zurückkommen, denn du bist eine Frau, du warst Vorständin bei Siemens und du hast mittendrin in der Blüte deiner Karriere Zwillinge bekommen. Und dein Buch hat ein Kapitel, das ist so wunderschön betitelt, Kinder und Karriere, das geht, ist aber sau anstrengend. Und das glaube ich. Gibt's dafür eine Lösung? Hat sich, seit du das gewuppt hast, was geändert? Wie erlebst du das?
Also ich glaube, viele Eltern, Männer und Frauen würden sagen, ja, das ist total anstrengend, weil eben so viel im Leben passiert. Deshalb ja auch Leben führen, arbeiten. Ja, das kommt ja alles letztendlich irgendwie zusammen. Ich glaube, was viel geholfen hat, ist die Flexibilität. Diejenigen, die in Jobs arbeiten, die von zu Hause aus gemacht werden können, also WissensarbeiterInnen, ja. Wir haben es natürlich gemerkt, wie viel das schon erspart, wenn du zum Beispiel alleine nicht die Wege hast zwischen deiner Arbeitsstätte und zu Hause. Aber wir sind da immer noch an einem Punkt angekommen, in denen auch die Strukturen in Deutschland noch nicht so sind. Also das heißt, jetzt gehen wir mal kurz weg von der momentanen Pandemie. Wenn Schulen und Kitas erstens mal nicht genügend Plätze für alle sind, wenn die nicht wirklich nachhaltig den ganzen Tag geöffnet haben, sondern die, insbesondere die Grundschüler natürlich irgendwie ab 12 nach Hause kommen. Und wenn das nicht geregelt ist, dann ist es natürlich auch faktisch wahnsinnig schwierig für beide Erwachsene in einer Familie auch zu arbeiten. Und das sind so Rahmenbedingungen, das beschreibe ich auch in dem Kapitel, über das sich viele Leute gar nicht bewusst sind. Die wurden auch systematisch, strukturell so geschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo es eben eine ganz klassische Rollenverteilung in der idealen Vorstellung, wie Gesellschaft aussieht, ja. Und es war eben ideal so eine heterosexuelle Beziehung. Der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um die ganzen Themen. Und wenn du heute betrachtest, man redet ja gerade auch in der Forschung oder in der Gender-Forschung viel über die sogenannten Gaps. Also das Pay Gap ist bekannt, aber auch das Position Gap oder Pension Gap. Und da gibt es ja auch das sogenannte Care Gap. Wer verbringt wie viele Stunden am Tag mit den Care-Tätigkeiten, also Kinder, Eltern, aber auch das ganze Thema Haushalt. Und da ist immer noch überall so, fast überall auf der Welt, dass Frauen teilweise doppelt so viel und bei kleineren Kindern noch mehr als Männer damit verbringen.
Das Schlimme ist, es gibt ja gerade unter jüngeren Leuten, sage ich mal zwischen 20 und 40, viele, viele, gerade Männer, die sagen würden, ja, ich würde mir das gerne anders auch aufteilen. Ich hätte auch Lust, da flexibler und offener zu sein, auch mehr zu Hause zu sein. Aber tatsächlich von oben wird das teilweise immer noch blockiert, ne?
Ja, und da glaube ich, würde ich sagen, also ich finde es schön zu sehen, dass es diese Bewegung kommt. Aber da würde ich jetzt mal zurückgehen auf mich. Jetzt bin ich 51 und da würden jetzt wahrscheinlich auch viele sagen, die noch älter sind als ich, sowas wird nicht einem gegeben, sondern sowas muss man auch einfordern. Und das beschreibe ich auch ganz gern. Bei mir hat auch keiner gedacht, als ich als Abteilungsleiterin war und schwanger war, dass ich wiederkommen will, dass ich es kann. Und vielleicht hat auch der ein oder andere auch eher gedacht, ich sollte auch gar nicht wiederkommen, sondern mal lieber irgendwie in Elternzeit gehen für eine Weile, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, jetzt mal so ein bisschen salopp gesagt. Und ich glaube, da muss man einfach nur sagen, es gab schon Generationen von hauptsächlich Frauen, die das erkämpfen mussten. Und so wird es eben auch Generationen von Männern geben, die sagen müssen, passen Sie mal auf, ich bin Vater und möchte auch ein aktiver Vater sein. Und ich finde das sehr, sehr schön zu sehen, dass es immer mehr Menschen gibt, die genau das tun, immer mehr Männer gibt, die das tun und immer mehr Beziehungen auch, die tatsächlich sich die komplette Arbeit gleichberechtigt verteilen. Und meine kleine Bemerkung, das ist ja nicht so, dass die Arbeit zu Hause, die Arbeit mit den Familienmitgliedern, die Arbeit mit Kindern immer nur anstrengend ist. Da ist ja auch viel Schönes dabei.
Auf jeden Fall. Und noch schöner ist es natürlich, wenn man nicht nur dafür kämpfen muss, sondern wenn von oben auch die Bedingungen gut dafür geschaffen werden. Stichwort Schlüssel zu einer neuen Arbeitswelt, die diverser, flexibler, offener ist, kann eine neue Führung sein, neue Art zu führen. Wie sieht die denn aus? Wie sieht ein guter Chef aus? Wie führt man ein gutes Unternehmen? Denn schlechte Chefs kennt jeder. Ich ganz viele.
Da hast du recht. Und ich glaube, das sind immer ganz gute Beispiele, um zu sagen, so will man nicht sein. Und wenn man dann mal Führungsverantwortung bekommt, dann sollte man auf gar keinen Fall auch das wiederholen, was man selber nie geschätzt hat. Weil wir wissen, glaube ich, automatisch recht gut, was uns motiviert. Und dann sollten wir auch genau so versuchen, auch zu agieren, wenn wir dann mal Führungskraft sind. Ich glaube, dass diejenigen, die verstanden haben, weil wir sind in bestimmten Sachen gut und egal, welche Funktion du erreicht hast, es wird immer Dinge geben, die andere Leute besser können als du selbst. Und wenn du da die Offenheit hast zu sagen, wir versuchen als Team die beste aller Möglichkeiten für uns alle zu schaffen. Also das heißt zu sagen, ich bin darin nicht gut, ich suche Leute in meinem Team, die das besser können als ich, dann ist das Gesamtergebnis besser. Du wirst was los, was du nicht gut kannst und jemand anders macht die Dinge, auf die du selber, meistens macht man die Dinge, die man ja nicht gut kann, auch nicht so gerne. Ja, das heißt, dann kannst du wirklich hier sozusagen das ganze Bild ergänzen. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, Führungskraft zu sein, bedeutet nicht, dafür zu sorgen, dass einem die in Anführungszeichen Schulterklappen und der Status erhalten bleibt, sondern dass man die besten Entscheidungen trifft. Und ich finde, das ist ja so das Stichwort auch meines letzten Kapitels, ich nenne es Advanced Leadership, Menschen, die über sich hinauswachsen können, die also nicht nur dafür sorgen, dass sie sich selbst optimieren oder ihr eigenes Unternehmen oder ihr eigenes Team, sondern eigentlich Entscheidungen treffen, die für viele dann eine positive Tragweite haben. Das sind die, von denen wir mehr brauchen. Also weniger Ego und deutlich mehr Investitionen in die Gemeinschaft. Mhm. Das bedeutet nicht, dass du mit jeder Entscheidung immer alle zufrieden machen kannst, ja. Aber du kannst sehr viele Entscheidungen treffen, die nicht nur dich persönlich zufrieden machen, weil dafür bist du keine Führungskraft. Also wenn PolitikerInnen nur so viel tun, damit sie wiedergewählt werden, aber gar nicht die Reformen auf den Weg bringen, die das Land oder die Stadt oder die Kommune oder wo auch immer direkt was braucht, wenn Führungskräfte immer nur so viel entscheiden, dass sie ihren Job auf gar keinen Fall riskieren und dass sie immer von allen geliebt werden, dann ist das oft nicht die richtige Entscheidung. Und ich glaube, eines ist auch wichtig, wenn du Führungskraft bist, dann wirst du nicht immer von allen geliebt. Aber dafür wirst du auch nicht bezahlt. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass du geschätzt und respektiert wirst für die Entscheidungen, die du triffst.
Und das schreibst du auch in dem Buch, dass die deine Mitarbeiter dich einschätzen können. Du musst dich zeigen ihnen, oder?
Ja, also ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen. Wenn du was mit deinem Chef oder deiner Chefin besprichst, ja, und dann kriegt er oder sie Gegenwind, ja, und plötzlich sind alle Absprachen, die du mit denen getroffen hattest, als ob sie nicht gegeben wären. Also wenn du das Gefühl hast, der oder die lässt dich voll ins Messer laufen. Ich meine, dann ist es ja nicht das Vertrauensverhältnis. Aber wenn du, und das ist in der gegenseitigen Beziehung, wenn du als Führungskraft weißt, du kannst dich auf dein Team verlassen, aber dein Team genauso auch weiß, sie können sich auf dich verlassen, dann sind auch schwierige Situationen gut zu verstehen. Und ich war immer sehr froh, ich habe zu meinen Leuten immer gesagt, wenn was Schwieriges kommt, dann sag mir das, was kommt. Weil wenn ich weiß, wie es aussieht und dass da was kommt, dann kann ich darauf reagieren und dann kann ich das Team am besten schützen. Ich habe versucht, mich auch immer für das Team darzustellen, zu sagen, weil jede Perspektive oder jede Situation gibt es immer unterschiedliche Blickwinkel. Aber je besser du vorbereitet bist, desto eher kannst du es tun. Und dann sind wir wieder bei dem, was du ja schon vorher gesagt hast. Du kennst viele Chefs. Und da schreibe ich ja auch ein Kapitel, wo ich die Leute bitte, die Augen zuzumachen, was ja ein bisschen komisch ist, wenn man eigentlich gerade ein Buch liest. Ja, aber hoffentlich einfach das Kapitel mal anlesen. Weil das eine Situation ist, wo wir selber genau wissen, was wir uns wünschen. Und ich frage mich immer wieder, was passiert, dass wir das verlieren auf dem Weg? Aber ich glaube, gute Führungskraft zu sein, und ich war froh, immer mehr zu lesen, dass Empathie ein ganz wichtiges Kriterium ist. Vor der Pandemie hat man das ganz selten gelesen. Alle, die sich mit Führung beschäftigen, wissen, dass das nichts Neues ist. Aber es ist grundsätzlich einfach wichtig, weil Führungskraft zu sein bedeutet immer auch, für Menschen Verantwortung zu tragen.
Und je mehr man drüber redet, umso mehr kommt es vielleicht irgendwann dann doch mal an. Was ist denn deine Vision für die Zukunft? Was sollte sich als erstes ändern von den ganzen, ganzen Baustellen, die wir jetzt so besprochen haben?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir mutig genug sind, die Veränderungen anzugehen, die wir selber auch beeinflussen können, und nicht zu sagen, ja, ich kann ja nicht, weil ich bin ja nicht in dieser Position. Wir können alle etwas verändern, sei es im Kleinen oder aber einfach auch im Größeren. Und dass wir vor allem mutig und positiv in die Zukunft schauen, weil die Veränderung und der Fortschritt kommt ohnehin. Und den oder ja einfach die Dinge so zu gestalten, dass wir auch mitbestimmen können, wie die Zukunft aussieht und wie Fortschritt gelingt. Und vielleicht last but not least, nicht immer so eine dystopische, also so einen negativen Blick auf die Zukunft zu haben, sondern den positiven, glaube ich, macht es einfach viel einfacher.
Ja, und wenn man die Sache in die Hand nimmt und anfängt, wir hier heißen ja Fangen wir an, und da ganz am Schluss fragen wir immer noch die Leute, mit denen wir sprechen, also ich frage dich, hast du vielleicht zwei Tipps an alle, die zuhören, wie sie jetzt wirklich konkret anfangen kann? Also wenn die jetzt morgen zur Arbeit gehen, diesen Podcast gehört haben und sich denken, Mensch, Janina Kugel, die hat mich inspiriert, jetzt mache ich das. Hast du da vielleicht etwas?
Also wenn es etwas gibt, was einen selber stört, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass es auch Kolleginnen gibt, die das genauso stört. Und sich dann zu überlegen, okay, das stört uns, was sind konkrete Schritte, die wir anders tun könnten, und das dann zum Beispiel mit der Führungskraft besprechen, zu sagen, pass auf, das hat noch nie geklappt, wie wäre es denn, wenn wir das jetzt mal ausprobieren? Und wenn es in 4 Wochen immer noch nicht besser geworden ist, dann können wir uns ja wieder unterhalten und mein Ding auch wieder zurückgehen, und mit der ganz hohen Wahrscheinlichkeit ist es 4 Wochen später so, dass alle sagen, ja, so klappt es eigentlich besser. Und das Zweite ist, jammern ist okay, das darf man auch mal, und man darf sich auch mal ausholen, man darf auch mal wütend sein. Aber irgendwann muss aus dieser Wut oder aus diesem Jammern dann einfach auch Aktion entstehen. Und wenn man irgendwo ist, wo man vielleicht nicht glaubt, dass man sich einbringen kann, dazu gehört ja immer auch eine Selbstreflexion, hat man da irgendwie nur eine Schnapsidee oder ist es tatsächlich umsetzbar, dann muss man sich vielleicht auch Räume schaffen oder andere Räume suchen, in denen das besser möglich ist. Es ist nicht immer so, dass man an der richtigen Stelle arbeitet. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die dann manchmal mehr Mut brauchen, aufzubrechen. Und wenn man in so einer Situation steckt, das kann im beruflichen sein, das kann aber auch im privaten Umfeld sein, dann erinnert euch doch einfach zurück an einen Moment, in dem ihr den Mut aufgebracht habt, Entscheidungen zu treffen, die nicht ganz einfach waren, und erinnert euch an das Gefühl der Erleichterung und des Positiven, nachdem ihr die Entscheidung getroffen habt. Und das gibt ja den Mut, die Entscheidung wieder zu treffen.
Das mache ich sofort. Danke dir, Janina. Fangen wir an.
Vielen Dank.
Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das Buch von Janina Kugel heißt It's Now. Leben, Führen, Arbeiten. Wir kennen die Regeln. Jetzt ändern wir sie und ist bei Ariston erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr habt heute was mitgenommen und fangt vielleicht morgen auf eurer Arbeit damit an, was in eurem Heute für unser aller Morgen zu verändern. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, ja, oder per Mail an podcast@penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. Ja, und jetzt haben wir noch einen ganz besonderen Podcast-Tipp für euch. Hört auf jeden Fall mal rein, es lohnt sich.
Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast Heute wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.